Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Alles Leben. Mein Name ist Julia Holas und in diesem Podcast servieren wir dir alles vom Leben eben. Wir lernen vom Leben, wir genießen das Leben, lass dich bedienen. Ernährung. Über dieses Thema könnte ich wirklich stundenlang reden. Und jetzt keine Angst, nicht sofort wieder unterbrechen, mache ich nicht, versprochen. Beim letzten Mal ging es ja um deine geistige Ernährung, um dein Mindfood, was ja fast noch entscheidender und wichtiger ist. Solltest du die Folge also noch nicht gehört haben, dann gönn sie dir noch vorab. Ich rede dabei auch über diverse genussvolle Höhepunkte und Hochzeiten. Es lohnt sich also. In dieser Folge soll es aber um deine Ernährung, um diese andere Ernährung, um deine Nahrungsmittel gehen. Und ja, es ist ein sehr heikles Thema, auch bei mir. Galt ich als Kind immer schon als sehr heikel. Aber es ist eben auch ein sehr wichtiges Thema und daher möchte ich ihm auch hier natürlich die ein oder andere Folge widmen. Und vielleicht haben sich die ein oder anderen von euch ja schon gefragt, wann ich denn endlich mal eine Folge darüber mache. Denn viele lernten mich kennen als Foodie, als jemand, der sich gerne in der Küche austobt, der gerne Gäste bewirtet und verpflegt, der gerne gut und besonders essen geht und der sich viel mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigt. Daher werde ich auch manchmal rein in diese Ernährungsschiene gesteckt. Aber Ernährung ist eben nicht alles und ich widme dem auch in meinem Alltag nicht mehr so viel Zeit, wie ich es mal getan habe. Auswärtsessen kommt bei mir mittlerweile eher selten vor, außer ich bin eben auf Reisen und selbst da mache ich mir gern mein Essen selbst, weil es ich immerhin was drin ist, dass es mir auch wirklich schmeckt und mich nährt. Ich schweife aber schon wieder ab und möchte dich natürlich nicht mit einer Folge über dieses umfangreiche Thema Ernährung volllabern, stundenlang zutexten und eventuell überfordern mit all dem Zeug. Deswegen versuche ich mich für den Anfang kurz und bündig zu halten, aber eben mal anzufangen. Tja, und da habe ich mir dann überlegt, wo fange ich an? Womit fange ich an bei so einem umfangreichen Thema? Weil ich einfach auch nicht weiß, was du schon alles weißt und was dich ganz individuell und speziell interessiert. Und dann kam mir der Gedanke, ich fange einfach genau da an, wo die Ernährung von uns allen anfängt. Am Anfang. Und wo ist der Anfang? Wann fängt sie an? Also keine Sorge, ich erzähle jetzt nicht von Adam und Eva und dem Paradiesapfel. Lass uns über den Anfang deiner und meiner Ernährung aus diesem Leben reden. Und die fängt an im Mutterleib. Im Bauch deiner Mama hat deine Ernährung bereits begonnen. Über die Nabelschnur hast du deine erste Nahrung erhalten und wurdest bereits geprägt. Wenn du es also nicht weißt, lade ich dich ein, mal bei deiner Familie nachzuforschen, was deine Mama zu der Zeit so gegessen hat, als sie mit dir schwanger war. Denn das könnte schon Aufschluss über deine jetzige Ernährungsart und deine Gelüste geben, solltest du welche haben. Und vielleicht bist du ja auch selbst bereits Mama, bist schwanger oder hast vor, künftig ein Kind auf die Welt zu bringen. Dann kennst du vermutlich die unzähligen Meinungen über das, was man als Schwangere essen soll, darf oder eben nicht. Und diese Meinungen, auch der Ärzte, Hebammen und so weiter, ändern sich ja laufend. Ich habe da jetzt nie so den Fokus drauf gelegt, mich darüber zu informieren, bin selbst ja nicht Mama, aber mir kommt vor, alleine in den 31 Jahren, also in der Zeit, in der ich auf der Welt bin, hat sich das doch wohl schon so oft geändert. Und ja, wir verändern uns, wir entwickeln uns Gott sei Dank weiter. Aber manchmal, eventuell vielleicht nicht ganz so bewusst, sinnvoll und einleuchtend. Jedenfalls stellt sich mir nur die Frage, warum soll etwas, das für ein ungeborenes Baby nicht gesund ist, für einen erwachsenen Menschen gesund sein? Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ernährung. Diese Frage möchte ich einfach mal so in den Podcast-Raum werfen und stehen lassen. Gehen wir in der Geschichte mal weiter. Du bist also auf diese wunderbare Welt gekommen und wenn du Glück hattest, dann wurdest du gestillt. Breast is best, heißt es so schön. Also am idealsten für dich und deine Gesundheit oder eben für dein künftiges Kind wäre die Muttermilch, vor allem die Vormilch. Und nicht nur die Milch, sondern auch die Mutterbrust an sich. Denn beim Stillen kommen auch noch bestimmte Hormone ins Spiel. Das Oxytocin, das Kuschelhormon. Da kommt eine ganz andere Bindung zwischen Mutter und Kind zusammen. Und vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört, dass Kinder nicht überleben, wenn sie diese Wärme und Nähe nicht erhalten. Diese Liebe und diese Süße des Lebens. Denn die Muttermilch ist ja ziemlich süß. Als Kind brauchst du diese Süße, diese zusätzliche Energie auch noch. Später ist sie allerdings nicht mehr notwendig und in Form von Industriezucker auch noch ziemlich gefährlich. Der macht nämlich auch noch süchtig. Ja, Zucker hat bei Entzug die gleichen Auswirkungen in deinem Gehirn wie bei Heroin- oder Kokainabhängigen. Zieh dir das mal rein! Jedenfalls werden die heutigen Kinder schon von klein auf süchtig gemacht. Das Zeug befindet sich nämlich schon in der Babynahrung oder auch in den vielen unter Anführungszeichen gesunden Kindersnacks. Und in so ziemlich allen anderen Dingen. Zucker ist ein günstiger Füllstoff, macht wie gesagt süchtig und somit greifen wir zu immer mehr von dem Zeug. Werden dadurch fett und krank, kriegen verschiedenste Entzündungen, Karies und Krebs. Aber so viele schmeißen sich dann alle möglichen Medikamente rein und essen einfach weiter. Ein Teufelskreis also. Ja, die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie freut sich. Zurück aber, jede Sucht ist eigentlich eine Suche. Und da komme ich nochmal zurück zur Muttermilch und die Süße des Lebens. Solltest du jetzt aktuell vermehrt auf der Suche nach Süßigkeiten, Keksen und Schoki sein, dann bist du eventuell auf der Suche nach dieser Wärme, nach der Geborgenheit, der Sicherheit und Liebe, die du eben mit deiner Mutter und der süßen Milch des Anfangs verknüpft hast. Es liegt also ein emotionales Essen dahinter. Wenn du das nächste Mal auf Süßigkeitensuche gehst, lade ich dich ein, dich zu fragen, was du eigentlich suchst. Was suchst du? Eventuell kannst du dann bald rausfinden, was du eigentlich möchtest. So wirklich, wirklich. Und das auf eine andere Art und Weise finden. Sollte es für deine Mama damals nicht möglich gewesen sein zu stillen, dann liegt natürlich auch dort eine Bedeutung dahinter. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Lass uns dabei bleiben, wie es bei dir weitergegangen ist, wenn du eben nicht gestillt wurdest. Eventuell hast du dann Kuhmilch erhalten. Und vielleicht hast du auch da schon einmal gehört, dass Kuhmilch nicht so gut von Babys vertragen wird. Stattdessen wird oft Ziegenmilch empfohlen. Und da nochmal einmal die Frage von mir, warum sollte etwas, das für dich als Baby nicht gut verträglich ist, für dich als Erwachsener gut sein? Könnte es daran liegen, dass wir es uns nur angewohnt haben? Fakt ist, dass Kuhmilch ein Hormoncocktail von verschiedensten Mutterkühen ist mit dem Hormon IGF-1 für den Zellwachstum. Dieses Hormon ist in der Kuhmilch in viel höherer Dosis vorhanden als in der menschlichen Muttermilch. Und warum? Naja, das Kalb soll in freier Natur sofort vor möglichen Feinden flüchten können und ist mit circa 5 Jahren bereits ausgewachsen. Wir Menschen haben dafür circa 18 Jahre Zeit und können mal nicht so schnell wegrennen, wenn wir auf die Welt kommen. Zudem sind Kälber schon mit circa 8 Monaten geschlechtsreif, soweit ich jetzt im Kopf habe. Also es braucht einen nicht zu wundern, dass unsere Kinder immer größer werden und früher in die Pubertät kommen. Ebenso einleuchtend, dass Milch mit diesem Zellwachstumsfaktor den Krebswachstum fördert und Männerbrüste. Und weil ich schon mal die Frage bekam, ob das auch bei Frauen die Brüste wachsen lässt, also bei mir hat es augenscheinlich nicht funktioniert. Ich habe trotz massenhaft Milchkonsums kleine Brüste. Vor Brustkrebs wurde ich aber nicht verschont. Du brauchst also bitte nicht Unmengen von Milch trinken, wenn du mit deiner Oberweite nicht zufrieden bist. Da gäbe es andere Wege, beziehungsweise solltest du dir darüber bewusst werden, warum du dich nicht mit deiner natürlichen Ausstattung zufrieden und glücklich fühlen kannst. Kommen wir von einem Euter zum anderen und wieder zurück zur Milch und von der Kuhmilch zur Ziegenmilch. Die ist da nämlich leider nicht viel besser. Die hat den IGF-1-Faktor zwar nicht so stark enthalten wie in Kuhmilch, aber immer noch genug und mehr als in der Menschenmilch. Käse, egal ob Kuh oder Ziege, ist übrigens auch ein Milchprodukt und sogar noch gefährlicher als das flüssige Zeug, weil Käse konzentrierte Milch ist. So wie Sirup eingedickter und konzentrierter Zucker. Bist du in deiner Geschichte dann schließlich von der süßen Milch, egal von wem, also von der flüssigen zur breiigen oder sogar festen Nahrung übergegangen, kommt es natürlich stark darauf an, in welchem Umfeld du aufgewachsen bist. Vielleicht gab es da ja gar keinen Käse oder eben massenhaft Käse. Also mit welcher Kultur und in welchem Land bist du groß geworden? Welche Traditionen und Bräuche hat es dort gegeben? Ob du mit einer bestimmten Religion großgezogen wurdest, all das hat Einfluss. Das kann schon alleine im deutschsprachigen Raum unzählige verschiedenste Auswirkungen haben. Und ich möchte jetzt keine Vorurteile oder Schubladendenken aufkommen lassen, aber vielleicht bist du ja in Bayern groß geworden und die abendliche Flasche Bier bei deinem Papa war für dich so normal wie deine Babyflasche. Oder vielleicht hat es bei euch das Ritual gegeben, den Schnuller in Schnaps zu tunken, wenn du nicht schlafen wolltest. Mit dem Islam oder Buddhismus groß geworden, hättest du eher ein Einschlafgebet vorgelesen gekriegt. Aber wieder weg von der Flasche und den Gebeten, zurück zu fester Nahrung. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass du als Kind das Fleisch nicht so kauen konntest, so breiig, wie du es eigentlich tun solltest, um es schlucken und letztendlich auch verdauen zu können. Ich mochte als Kind zum Beispiel weder Fleisch noch Käse, konnte es einfach nicht kauen und schlucken und habe die Sachen oft heimlich in die Serviette gespuckt. Beim Grillen oder Racletten wurde mir dann halt einfach Würstchen serviert, ohne Haut natürlich, denn die habe ich auch nicht runtergekriegt. Würstchen, also Fleischbrei, so wie ja Leberkäse oder Fleischkäse, keine Ahnung, wie der bei dir genannt wird, auch nichts anderes ist. Mein Ex-Mann hat immer liebevoll Fockenpudding gesagt, also Schweinepudding. Ja, das, was wir sonst vom Tier nicht auf unserem Teller haben möchten, wird schön püriert und in einer Kastenform gebacken. Unkenntlich gemacht. Und solltest du die Fleischkäsesemmel oder den Fockenpudding auch einfach nur pur zum Kartoffelsalat oder eben, ja, abartig lieb haben, ob in der Semmel oder zum Kartoffelsalat, dann darf ich dir sagen, ja, kann ich nachvollziehen, ob du es glaubst oder nicht. Auch bei mir kam der tatsächlich mal fast täglich auf den Teller. Am liebsten Fleisch, Käse, Käse, Fleischkäse, jetzt wollte ich sagen, also in der bekannten Form oder diese Käse, Fleischkäse, so. Ja, also Fleisch und Käse. Aber wieder zurück zu dir als Kind. Als Kind hast du noch nicht den Instinkt, ein Tier zu essen. Und anhand unseres Körperbaus, unseres Darms und unseres Gebisses sind wir Pflanzenesser. Du hast Mahlzähne, mit denen du deine Mahlzeit zermahlen kannst. Deswegen ist ja auch so wichtig, Brei zu kauen, denn der Tod sitzt im Darm, sagte schon Hippokrates. Und die Verdauung beginnt bereits im Mund. Aber wie erwähnt, das Umfeld ist entscheidend, wie deine Ernährung als Kind und nun auch als Erwachsener aussieht und was du für wahr hältst. Denn auch hier, in Indien groß geworden, wirst du die Kuh als die Mutter des Lebens für heilig, aber nicht für essbar gehalten haben. Und mit türkischen Wurzeln isst du vielleicht kein Schweinefleisch. Hier in Tirol oder auch in Bayern lebend, wird aber vielleicht mehrmals die Woche Schnitzel, Schweinshaxen und Rindergulasch auf deinem Teller landen oder eben Pfockenpudding. Wenn du dann auch noch mit vielen Bauern und Baustellen zu tun hast, so wie ich mal, dann eben auch Pfockenpudding. So, der Hund darf dir als bester Freund dabei zusehen oder sogar als Familienmitglied mitessen. In Korea, China oder Vietnam wird er selber auf dem Teller landen. Und warum ist nun das eine Tier mehr wert als das andere? Wer hat denn nun recht mit seiner Ernährungsform und was ist gesund, richtig und wichtig? Ich verrate dir was. Alle haben recht und irgendwo auch keiner. Jeder hat seine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, dass dein Essen möglichst viel Lebensenergie enthalten sollte. Und ja, auch Fleisch enthält Lebensenergie. Allerdings müssten wir es so essen wie die Inuit. Direkt nachdem die Robbe getötet wurde, trinken sie das Blut und essen die Eingeweide. Aber unser Fleisch ist eigentlich verwest und mürbe und einfach nicht mehr das, was es mal war. Und wir waren früher Sammler. In der Eiszeit als Homo sapiens hat uns Fleisch das Überleben gesichert, ja. Aber wie gesagt, anhand unseres Körperbaus, unseres Gebisses und unseres Darms sind wir Pflanzenesser. Und ich darf dir hier eben meine Wahrheit präsentieren und servieren. Ob du sie für richtig hältst oder nicht, überlasse ich vollkommen dir. Ich möchte wirklich niemanden irgendwas aufzwingen. Aber ich habe schon so viele Ernährungsformen ausprobiert, habe einige Krankheitssymptome durchgemacht, viel recherchiert, selbst erfahren, nicht nur Essen, sondern auch Bücher verschlungen, Studien gelesen und Aus- und Weiterbildungen gemacht und von den gesündesten und erfolgreichsten Menschen in diesem Bereich lernen dürfen. Vielleicht hast du ja auch schon etwas von den blauen Zonen gehört, in denen die Menschen überdurchschnittlich alt werden. Und da wären wir wieder beim Umfeld. Eine dieser blauen Zonen ist in Loma Linda in Kalifornien. Diese Menschen ernähren sich rein pflanzlich, es gibt keinen Alkohol und auch keine Zigaretten. Interessant ist, dass es dort auch kein mediterranes Wetter gibt, das ja in den anderen blauen Zonen herrscht. Es ist also nicht abhängig von der geografischen Lage, wie gesund und alt du bist und wirst. Es ist überall möglich. Auch wenn ich das mediterrane Wetter und die Sonne und das Licht, die Lichtenergie liebe, Lichtenergie kannst du aber auch über deine Nahrungsmittel, über Lebensmittel tanken. Die anderen blauen Zonen sterben übrigens bereits nach und nach aus. Der Fleischkonsum steigt, der Lebensstil ändert sich, der Stress nimmt zu. Denn eines ist auch hier deutlich und klar, Ernährung ist nicht das Wundermittel für alles, aber es ist eine wundervolle Basis und kann eine tolle Unterstützung sein. Alleine durch eine gesunde, ausgewogene, pflanzlich vollwertige Ernährung, möglichst frisch, regional, saisonal und in Bioqualität, wird sich dein ideales Körpergewicht einstellen, dein Schlaf verbessern, deine Energie und somit deinen Bewegungsdrang steigen, dein Stress minimieren und Medikamente können überflüssig werden. Ich möchte dich da einladen, dir den Anfang deiner Ernährung, deine aktuelle Ernährung und den Zusammenhang mit deinem Umfeld mal bewusst durch den Kopf gehen zu lassen. Ohne dabei das Essen, das du zuletzt gegessen hast, auch nochmal durch den Kopf zu kotzen. Bevor dir jetzt schlecht wird, möchte ich meinen ersten Beitrag über die Ernährung hiermit vom Anfang zum Ende bringen. Auch wenn es noch nicht das Ende ist. Solltest du noch mehr über lebensenergiereiche Lebensmittel wissen wollen, dann schau mal auf meiner Webseite juliaholers.com vorbei. Dort erwarten dich auch wertvolle und kostenlose Geschenke und vielleicht magst du mir ja auch schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback von dir, über deine Fragen, Herausforderungen, Wünsche und Bedürfnisse zu diesem doch so wichtigen Thema und wünsche dir bis zum nächsten Mal viele genussvolle, voller Lebensenergie und Lichtenergie Momente und wie immer alles Leben und alles Liebe.